Herzlich willkommen zum Netzwerk-Podcast namens Highspeed von Pandacom. Neue Technologien zur Datenkommunikation bestimmen unsere Abläufe und Denkweisen. Seit Jahren reden wir von künstlicher Intelligenz, Generative AI oder ChatGPT. All das stellt massive Anforderungen an das Herzstück, die Netzwerke zur Datenkommunikation. Jede Firma, jeder Landkreis und jedes Rechenzentrum ist auf sie angewiesen. Wir möchten mit dem Podcast Highspeed alle Fragmente aus Netzwerkeperspektive beleuchten, die ein modernes Leben in Hochgeschwindigkeit erst möglich machen. Kommen Sie mit auf die spannende Reise quer durch die Telekommunikation. Was ist alles mitzudenken beim Design eines Netzwerkes? Das beleuchten wir mit unseren Gästen in vielerlei Hinsicht. Nicht nur aus technologischer Sicht. Wir sprechen alle angrenzenden Aspekte der Highspeed-Datenkommunikation an. Gesellschaftliche, politische, ethische und philosophische. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Sich zu überlegen, wie kann ich im Endeffekt auch meine Belegschaft fit für die Zukunft machen? Also verjüngen kann ich sie ja nicht, aber ich kann sie schon upskillen.
Dann ist es aus meiner Sicht notwendig, auf digitale Plattformen zu setzen, auf KI zu setzen, um Dinge zu automatisieren, um wiederkehrende Aufgaben letztendlich zu erledigen.
Ohne KI wird man der Dinge gar nicht mehr her.
Aber in Summe, glaube ich, lösen wir damit eher das Fachkräftemangelproblem, als dass wir es größer machen.
Der iPhone-Effekt in der Chemiebranche hat in den 50er, 60er Jahren stattgefunden. Die Chemiebranche ist also ein Vorreiter von Automatisierungstechnik, Datenzentriertheit und Digitalisierung. Durchsatzvorteile und Ausbeutevorteile haben sich in der Branche seit vielen Jahren durch Automatisierungstechnik ergeben. Und eben dieser hohe Grad an Digitalisierung sei auch der Grund dafür, warum es in Europa und Deutschland noch Chemieproduktion gibt, sagt Henrik Hahn. Mein Name ist Andrea Deinhardt und bevor wir uns mit unseren Gästen Henrik Hahn und Thomas Klein ins Datengetümmel stürzen, wie immer meine Bitte an beide, sich kurz vorzustellen. Henrik Hahn, Thomas Klein, was macht Evonik Industries und was macht die Pandacom Networking AG und welche Rolle füllt ihr dort aus? Henrik, vielleicht möchtest du mal beginnen.
Natürlich, sehr gerne. Erstmal hallo zusammen. Ja, mein Name ist Henrik Hahn und ich bin in der Tat beim Essener Spezialchemieunternehmen Evonik für die digitale Transformation und wie man so schön neudeutsch sagt, die Governance derer zuständig. Und was macht so ein Spezialchemieunternehmen? Was macht die chemische Industrie? Das ist ja für viele doch eine große Unbekannte. Wir stellen vereinfacht gesagt Zeugs für Zeugs her. Und damit meine ich natürlich tatsächlich, dass wir eine ganz, ganz entscheidende Rolle im Wertschöpfungsnetzwerk insgesamt mehr oder weniger alle Wirtschaftszweige betreffend spielen. Und wenn ich jetzt mal wieder zurück ein bisschen enger auf die Evonik schaue, dann meine ich damit Produktlösungen, die die Tierernährung effektiver machen, die Kosmetika nachhaltiger machen, Medikamente wirksamer, Matratzen elastischer, oder Reifen, spritsparender, um nur mal einige Beispiele zu nennen. Und das Wort Spezialchemie ist letztlich ein Hinweis darauf, dass es ja häufig nur geringe Mengen sind, die aber genau den Unterschied jetzt in den Anwendungen unserer Kunden ausmachen. Und ja, wir sind global unterwegs, gut 32.000 Mitarbeitende, aktiv in 100 Ländern. Und es klang ja schon an, es geht auch ein bisschen um Produktion und Technik hier heute in dem Podcast. Also wir produzieren in 27 Ländern über den Globus verteilt.
Dann steige ich mal ein. Thomas Klein, mein Name. Bin bei der Pandacom im Vorstand fürs operative Geschäft in der Verantwortung. Wenn man so die Headline dieser Podcast-Reihe im Sinne von Digitalisierung nimmt, kann ich sagen, dass die Pandacom in beiden Teilen die Plattform für diese Digitalisierung baut letztendlich. Die Netzelemente, die dazu notwendig sind, das abzusichern in den Unternehmen, aber auch im Breitbandausbau sind wir sehr, sehr stark aktiv, sodass für viele unserer Kunden Digitalisierung eigentlich erst möglich ist, als Basis dann auf diese Plattform aufzusetzen mit Apps, mit Steuerung, all das, was man dann unter Digitalisierung in den einzelnen Unternehmen dann auch versteht.
Ist denn die chemische Industrie und die digitale Transformation, würdet ihr beide denn sagen, dass das so eine Art Zwangsheirat war vor 50, 60 Jahren? Das muss ich mal rechnen.
Also mir gefällt das Wort Vernunft eher da an der Stelle deutlich besser. Und in der Tat, du hattest ja schon anklingen lassen, dass der Honeymoon doch ein paar Jahrzehnte zurückliegt. Und da denke ich tatsächlich auch an ein Unternehmen, das da maßgeblich Weichen gestellt hat, das seinerzeit unter dem Namen Systemanalyse Programmentwicklung firmierte. Heute kennen wir das unter dem Kürzel mit den drei Buchstaben, die für Systeme, Anwendungen und Produkte stehen, und zwar in der Produkte in der Datenverarbeitung. Und ja, was soll ich sagen? Der erste Kunde 1972 war ein Chemieunternehmen. Und das ist ja, glaube ich, tatsächlich ein guter Beleg dafür, dass wir das mit der Digitalisierung, auch was die Geschäftsprozesse, was das Thema Datenzentrierung betrifft und auch schon damals unter der Maßgabe der Echtzeitverarbeitung tatsächlich keine Unbekannte für uns ist. Und wenn ich dann den Blick in die Betriebe richte, da ist es in der Tat so, dass Prozessleittechnik in den 60er Jahren bereits Einzug erhalten hat. Und natürlich haben sich diese Themen über die letzten Jahrzehnte weiterentwickelt, wie das halt in einer guten Ehe so auch der Fall ist, dass sich beide Partner weiterentwickeln.
Ja, ich hänge ein bisschen an dem Begriff auch, ähnlich wie du, Hendrik, an dem Thema Zwangsheirat. Für mich ist das eher eine Symbiose, also sehr, sehr, sehr eng zusammen in der Art und Weise, weil ich glaube, in dem Stand, wie heute die chemische Industrie ist, ohne die digitale Transformation, das wäre gar nicht machbar mehr heute. Wenn man dann an so Prozessoptimierung, Effizienzsteigerung, Steuerungsmechanismen, Produktqualitätsverbesserungsthemen und so weiter. Also für mich hängt das sehr, sehr eng zusammen und weniger gezwungenermaßen, sondern eher als positives Mittel zum Zweck, dann auch sich weiterzuentwickeln.
Ja, und ich glaube, das trifft es doch wunderbar. Und ich denke mal, wie hoffentlich auch die ganz vereinfacht ausgedrückten Beispiele, was man unter Chemie, unter Chemieindustrie zu verstehen hat, von mir zeigen, ist, dass wir schon sowas wie so ein Innovationsmotor in dem Wertschöpfungsnetzwerk sind. Und von daher würde ich mal sagen, zeichnet unsere Branche, nicht nur Evonik, sondern auch alle unsere Peers, und da haben wir ja doch zahlreiche, und zwar sehr viel auch kleinere Unternehmen, ja, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie schon auch immer an der Forefront der Technologie unterwegs sind. Und deswegen ist das vielleicht in der Tat schon fast so ein evolutionärer Prozess gewesen, der in der Tat viel von Symbiose aufweist.
Aber die chemische Industrie, die hat doch sicherlich auch andere Herausforderungen an die digitale Transformation, Thomas. Wir haben ja jetzt in unserer Podcast-Reihe schon viele Industrien besprochen. Was würdest du denn sagen, wie kam das, dass die chemische Industrie sich diesen besonderen Herausforderungen schon so früh offensichtlich ja erfolgreich gestellt?
Ein Stück hat der Hendrik das eben schon mal andeuten lassen, im Sinne von Vorreiterrolle spielen, weil, jetzt kommen wir ja eher auf das Weil, ein Stück Komplexität auch hinauszunehmen, um effizienter zu produzieren, um Kosteneffizienz letztendlich auch mit hineinzubringen, um die Komplexität, und da spielt sie für mich ganz klar eine Vorreiterrolle, weil die Komplexität in diesen Produktionsprozessen gibt es kaum woanders, in anderen Branchen, die mitzuhelfen aufzulösen und dadurch eine Einfachheit, wenn man das in dem Umfeld überhaupt sagen kann, aber mit zu unterstützen, dass es einfacher wird. Dann der zweite Punkt, glaube ich, mitzuhelfen, und Chemie hört sich immer gefährlich an, in diesem gefährlichen Umfeld, ich benutze das Wort jetzt mal, auch mehr Sicherheit hineinzubringen. Also es gibt verschiedene Aspekte, um die Digitalisierung in der chemischen Branche nochmal anders als Treiber wahrzunehmen als in anderen Branchen. Und gerade diese Auflösung dieser großen, komplexen Produktionsanlagen, dieser chemischen Vorgänge, dieser Gefahrenstoffe, all das dort mit zu unterstützen, dass es einfacher, schneller und effizienter wird. Da ist ein ganz anderer Treiber hinten dran, ganz anderer, ich nenne es jetzt mal Zwang hinten dran, als vielleicht in anderen Branchen.
Man muss an der Stelle auch dazu sagen, dass wir ja auch immer wieder gerade in den besagten Jahrzehnten, die jetzt schon ein paar Tage zurückliegen, ein Stück weit verwöhnt waren, weil unsere Produkte schlicht und ergreifend uns aus der Hand gerissen worden sind. Und da galt es einfach, unser Geschäftsmodell insofern zu beschleunigen, dass wir möglichst viel aus den Assets rausholen. Und die Chemieindustrie ist schon auch natürlich kapitalintensiv. Und je mehr man da auch über Debottlenecking beispielsweise rausholen kann, desto besser letztlich auch die Versorgung unserer Kunden. Und das war sicherlich auch mit einer der Treiber. Heute würden wir das, und das ist sicherlich auch mit einer der Treiber, warum wir in puncto Energieeffizienz auch wahnsinnige Fortschritte über die Jahrzehnte erzielen konnten. Und ja, jetzt heutzutage, glaube ich, ist da in der Tat das Wort der Kosteneffizienz die beste Überschrift und vielleicht auch mit ein guter Grund, warum wir noch nach wie vor Chemieproduktion auch in Deutschland haben. Weil es nämlich gelungen ist, das alles unter einen Hut zu bringen, was der Thomas gerade ausgeführt hat.
Es ist auch sicherlich, dieser äußere Druck ist vielleicht auch ein anderer, dass man langsamer in die Disruption halt hineingeführt wird, wie vielleicht andere Branchen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied aus der Größe, aus der Komplexität raus, um überhaupt ein Produkt herzustellen. Wir sprachen die Tage im Rahmen von der Disruption auch von anderen Branchen, also hier Uber, Airbnb und so weiter, die relativ schnell in ihrem Umfeld disruptiv gewirkt haben. Das ist, glaube ich, in der Chemiebranche gar nicht machbar, dass man das schnell hinkriegt, sondern dass das ein wesentlich langsamer Zyklus ist, um dort durch Einsatz von digitalen Plattformen, KI und so weiter eine Disruption überhaupt hinzukriegen im Output.
Ja, also Disruption im Sinne von zerstörerisch, das passt begrifflich vielleicht nicht so ganz. Ich glaube, das, was du schon hast anklingen lassen, dass bei uns die digitalen Technologien letztlich eher ergänzen, verbessern, viel mehr, als dass sie beispielsweise bestehende Technologien schlagartig vollständig verdrängen. Und das hängt tatsächlich mit dem mit dem Asset-Lebenszyklus, zusammen und im Endeffekt schon auch ein bisschen dem Geschäftsmodell der Chemie. Wir stellen halt gerne Anlagen hin, die Produkte liefern, die unsere Kunden brauchen, und dann lassen wir das System 30 Jahre Geld verdienen. Und die Innovationszyklen sind in der Tat deutlich langsamer im Vergleich jetzt zu genannten Beispielen. Man kann sagen 7 bis 10 Jahre, weil da einfach auch sehr viel Forschungsintensität gefragt ist, bis man überhaupt den Schritt in die Produktion gegangen ist. Und das spiegelt sich letztlich in allem, was wir tun, wieder. Und das ist ja auch schon angeklungen. Ganz zentral bei uns das Thema der Sicherheit. Auch in dieser Hinsicht hilft Digitalisierung und war sicherlich auch mit einer der Treiber in Richtung der Leittechnik zu gehen, weil das schlicht und ergreifend hilft, auch unsere Produktion sicher betreiben zu können. Nichtsdestoweniger, also ich glaube, uns ist schon gelungen, immer wieder auch fortgeschrittene Technologien einzuführen, die man jetzt auch ganz klar unter, ich sag mal, dem Stichwort Digitalisierung im Jahr 2025 zusammenfassen würde, wie digitale Zwillinge, IoT-Plattform und dergleichen mehr. Das sind schon Dinge, die sind auch bei uns mittlerweile im Mainstream angekommen. Aber wir haben natürlich auch durchaus Rückschläge zu verkraften gehabt. Also da, wo wir nach vorne geprescht sind, sind wir nicht immer erfolgreich gewesen. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Und da fällt mir ein Beispiel ein. Als ich vor 26 Jahren ins Unternehmen gekommen bin, stand überall in den Unternehmen auf der Unternehmensstrategie das Wort E-Business ganz oben. Und da waren wir sicherlich auch an der Forefront unterwegs. Wenn man sich jetzt heute anschaut, was dann nach den doch sehr, sehr vollmundigen Versprechungen, die man auch im E-Business begründet gesehen hat, dann im wahren Leben dann passiert ist, ist das schon ein bisschen ernüchternd. Und so sind dann auch die ganzen E-Business-Initiativen, die noch in den 90er Jahren mit viel Furore gestartet worden sind, allmählich irgendwie dann doch verwässert worden.
Die digitale Transformation der Chemiebranche, was genau bedeutet die heutzutage eigentlich, die gesammelten Daten nur noch auszuwerten?
Die richtigen Informationen zu den richtigen Menschen in der richtigen Geschwindigkeit zu bringen. Ich glaube, darum dreht es sich und das ist letztlich auch die Grundlage dafür, dass man rationalisiert im Sinne von automatisiert, dass man letztlich zu besseren Entscheidungen kommt. Das ist sehr, sehr vielschichtig und umfasst letztlich alle funktionalen Bereiche eines Chemieunternehmens. Angefangen, jetzt mal willkürlich gesprochen, in der Forschung, Entwicklung, Innovation, über Produktion, Technik, Marketing, Vertrieb, bis hin zu Verwaltungsdienstleistungen im Bereich HR, Einkauf. Und ich glaube, das ist das Wesen der digitalen Transformation, wie wir es momentan sehen, schon sehr, sehr stark der Zweiklang aus besseren Entscheidungen und effizienteren Entscheidungswegen.
Das war mein Punkt, warum ich eben kurz gestutzt habe. Ich glaube, was es ausmacht, kommen wir nochmal auf das, was man eben hat, ist die Komplexität in dem Umfeld, wo die chemische Branche halt unterwegs ist, in der Produktion hauptsächlich, in der Entwicklung und der Produktion. Und da ist das was Besonderes. Und da kommt sicherlich dann ein Stück weit die Langläufigkeit her aus der Komplexität, 30 Jahre oder 40 Jahre, von denen wir eben schon mal gesprochen haben. Sicherlich aber auch viel Innovation, weil die Komplexität zu vereinfachen, bringt sicherlich dann auch nochmal Ideen für andere Branchen zu sagen, wenn die das im chemischen Umfeld hingekriegt haben, in dieser komplexen Welt, dann kann auch andere produzierende Branchen im Stahlumfeld, im Pharmaumfeld oder sonst wo, die ähnliche Herausforderungen haben mit anderen Materialien, aber auch große komplexe Produktionsanlagen haben, sicherlich daraus auch Lehren ziehen oder man kann sich beidseitig dann auch unterstützen in Kooperationen zum Thema Digitalisierung. Aber grundlegend glaube ich, die Vorteile, die Anforderungen und die Herausforderungen sind für viele gleich. In Nuancen dann, je nach Branche, Produktion, Dienstleistung, Handel, sicherlich dann nochmal
Ja,
unterschiedlich.
das finde ich eine gute Zusammenfassung. Das wollte ich natürlich auch in keinster Weise zum Ausdruck bringen, dass wir hier irgendwelche Exklusivitätsansprüche haben. Ich glaube, das, was aber natürlich hilft, ist das, was ich eingangs kurz erwähnt habe, also das Denken auch beispielsweise in ERP-System-Logik. Das heißt, allein was die Geschäftsprozesse und die Geschäftsdatenverarbeitung anbetrifft, dort sitzen wir auf Informationsquellen. Nicht immer in strukturierter Datenform, aber nichtsdestoweniger haben wir halt schon da viel, worauf wir zurückgreifen können. Das gilt im Übrigen auch vor allem im Bereich Forschung und Entwicklung. Wir sind eine forschungsintensive Branche und beim Forschen fällt halt jede Menge an Daten an. Und auch dort können wir sozusagen uns ins Gewühl sozusagen unmittelbar reinstürzen. Das mag in manchen anderen Branchen ein bisschen schwieriger sein. Auch gerade, weil vielleicht die Zyklen kürzer sind. Deswegen lohnt sich das bei uns schlicht und ergreifend, auch auf dem bestehenden Wissen weiter aufzubauen, Produkte zu verbessern, auch im Punkto ihrer Umweltverträglichkeit, ihrer Nachhaltigkeitsaspekte. Deswegen sitzen wir schon in Anführungszeichen auf Datenschätzen, die sich auch lohnen, dass sie gehoben werden. Und das ist vielleicht in manch anderen Unternehmen etwas anders gelagert, aber grundsätzlich klar, die bessere Entscheidung ist immer die bessere Entscheidung.
Also früher gab es ja mal eine Zeit, da ging's ja, da war man ja noch sehr generös mit der Digitalisierung, neuen Use Cases, Trial and Error, das ist ja so ein Stichwort. Ist das heute immer noch in der Anwendung oder heißt es heute nur noch einfach bitte machen und dann richtig, wir wollen auch nicht mehr allzu viel Geld dafür ausgeben? Und mittlerweile solltet ihr doch alle in der Lage sein, die richtigen Use Cases bezogen auf die Digitalisierung zu finden und die dann eben auch umzusetzen. Wie seht ihr beide das?
Ich frage mich gerade, ob er überhaupt gegönnt wird. Der Aspekt kommt in vielen Bereichen zu kurz. Den Mut zu haben, nach vorne zu gehen, Innovation zu treiben und dann aber auch mal, salopp ausgedrückt, mal auf die Nase zu fallen, aufzustehen und dann nochmal einen anderen Versuch zu starten. Und ich glaube, das kommt in vielen Fällen zu kurz. Darunter leidet meiner Meinung nach die digitale Transformation, auch die Innovationskraft. Und ich glaube, das sollte man an der einen oder anderen Ecke auch nochmal stärker
Ja,
forcieren.
das finde ich ist wirklich eine total interessante Ausgangsfrage. Und mit dieser Ausgangsfrage beschäftigen sich vor allem vielleicht auch kleinere Unternehmen, die sich vielleicht auch nicht ganz so viel erlauben können wie die Konzerne. In den Konzernen wurde dieses Mantra des Trial and Errors in der Tat sehr, sehr stark propagiert. So ein bisschen mehr Silicon Valley Spirit hier in die verkrusteten Konzerne reinzubringen. Let's do it. Ich will mal so sagen, auch bei Trial and Error gilt halt, Unsinn bleibt Unsinn. Und in gewisser Hinsicht ist Chaos, was auch manchmal mit Trial and Error verwechselt wird, auch okay, sofern man das kontrolliert. Aber jetzt sind wir beispielsweise bei Evonik schlicht und ergreifend 10 Jahre weiter. Und tatsächlich habe ich die digitale Transformation bei Evonik so lange auch mitbegleitet und bin jetzt selber eher dabei, Aktivitäten doch ein bisschen stärker zu strukturieren, im Sinne auch von belastbaren, nachhaltigen Prozessen. Im Sinne von einer vernünftigen, angemessenen KPI-Logik. Wenn wir in der Vergangenheit schon, auch bei mir in meinem Verantwortungsbereich, uns stärker nach dem Prinzip des, ich sag's mal, leistbaren Verlustes agieren konnten, dass wir schlicht und ergreifend auch mal Dinge ausprobieren konnten, hypothesenbasiert, wo wir dann auch mal uns beispielsweise mit E-Commerce-Plattformen beschäftigt haben, was dann am Ende nicht erfolgreich war. Da gab es eine Zeit, da war das okay. Jetzt wissen wir ja alle, wo die Wirtschaft steht. Also wir haben schon sowas wie eine konjunkturelle Krise nach wie vor. Ich glaube, alles andere wäre nicht angemessen für die Situationsbeschreibung. Und da müssen wir uns jetzt ein bisschen auf das konzentrieren, was vielleicht dann auch jetzt nicht unbedingt eine Erfolgsgarantie verspricht, aber zumindest mal wirtschaftliche Kriterien erfüllt, strategische Kriterien erfüllt und letztlich auch, und das ist auch eine Erkenntnis, in unserer IT-Landschaft passt, in die Enterprise-Architektur sich sinnvoll einfügt, weil was wir auch über die letzten Jahre beobachtet haben, nicht nur bei uns im Hause, auch in vielen anderen, gerade größeren Unternehmen, dass die Komplexität der Anwendungslandschaft sich so dermaßen erhöht hat, dass wir dann doch am Ende auch ein Kostenthema bekommen. Und Software as a Service hat natürlich viele verheißungsvolle Vorteile, führt aber am Ende des Tages auch dazu, dass man das auch im Endeffekt, was man sich dann anschafft, bezahlen muss. Und da muss man jetzt vielleicht auch die Frage stellen, brauche ich für einen eine Problemstellung fünf Lösungen oder reicht da nicht eine standardisierte Lösung? Und das ist natürlich etwas, was wir in der Frühphase der Digitalisierung gar nicht so sehr primär verfolgt haben, dass wir in Richtung Harmonisierung und Standardisierung gegangen sind. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen der Mindset-Change. Nichtsdestoweniger für mich, und das finde ich passt, trifft eigentlich besser als Trial and Error, Let's Do It Mentalität, die kann man schon nach wie vor an den Tag legen.
Auch ein Blick auf Kosten, was im Sinne von Geschwindigkeit versus Perfektionismus. Du sprachst gerade eben im E-Commerce-Umfeld. Da geht es pur auf Geschwindigkeit und da ist Trial and Error ein Thema. Aber ich glaube, man muss es, so wie du es gesagt hast, schon einpacken in den strategischen Rahmen und das auch gut auszubalancieren, um dann über ein Stück weit Trial and Error, Let's Do It, gefällt mir sogar besser, muss ich gestehen. Das trifft es eigentlich eher, dann auch zielgerichtet zum Ergebnis zu kommen. Aber nicht in Perfektion vom ersten Ansatz her, aber mit einer guten Geschwindigkeit. Und ich glaube, in dieser Balance müssen wir uns dort bewegen. Und da fehlt zum Teil einfach, weil jeder noch davon ausgeht, der erste Wurf muss der perfekte sein. Und wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Natürlich kommt es darauf an, in welchem Umfeld man unterwegs ist. Aber wenn es darum geht, KI-Dinge aufzusetzen, wenn es darum geht, Digitalisierung nach vorne zu bringen, wenn es darum geht, Innovationen zu verstärken, glaube ich, dann müssen wir uns die Flexibilität geben, auch mal zu sagen, boah, das war jetzt nichts, warum war es nichts? Und ein Stück nochmal 2, 3 Meter zurückzugehen und dort an der Stelle nochmal neu anzusetzen.
Ja, und das fängt schon an mit Begrifflichkeit. Zum Beispiel so ein Begriff wie Use Case. Der kann halt sehr irreführend sein, wenn man aus Versehen damit das Abbrennen einer Wunderkerze verwechselt. Darum geht es nämlich bei Use Cases nicht. Es geht darum, dass wir etwas schaffen, was, wenn es sich bewährt hat, bleibt. Und wenn man etwas schafft, was bleiben soll, dann muss man die Dinge auch vom Ende mal her denken. Und vom Ende her denken heißt, wie fügt sich das in die Landschaft, was bedeutet das perspektivisch, auch in puncto indirekter, beispielsweise Kosten, die mit einer bestimmten Lösung verbunden sind. Und dieses systematische Durchdenken, das war zumindest mal in den Jahren, jetzt einmal vor 10 Jahren, glaube ich, nicht unbedingt ganz oben an der Tagesordnung. Da ging es eher darum, dass man mal hier einen raushaut.
Aber dieses Trial and Error, das wollen wir ja gar nicht mehr sagen, glaube ich, ist beim Thema Security doch relativ fehl am Platz, oder?
Ja, ich glaube, das ist schon genau so ein Beispiel für, ich denke, die Dinge vom Ende her, weil es ist sicherlich unstrittig, dass die Cyber- und IT-Security die Grundlage für alles, was wir hier in puncto Digitalisierung zumindest nachhaltig und im wahren Leben operativ betreiben wollen, darstellt. Und das hat, wenn man so will, zwei Perspektiven. Da kann man darüber diskutieren, ob überhaupt diese Trennung zwischen OT und IT-Security so richtig sinnvoll ist, weil am Ende des Tages reden wir dann doch über ein Thema, nämlich IT-Security in technischer Hinsicht. Wir haben jetzt bei uns tatsächlich auch, wie das meiner Meinung nach auch einfach der Entwicklung angemessen ist, schon ein CISO und ein COSO für die OT-Themen und sind gerade beispielsweise dabei, jetzt für die Produktion eine entsprechende Plattform für OT-Security auszurollen. Wir kommen natürlich aus einer Zeit, als in der Produktion noch alles fest verdrahtet war, wo es auch in den Anlagen, in denen ich als junger Ingenieur mal angefangen habe, da gab es auch keine Möglichkeit, irgendwo einen USB-Stick reinzustecken, weil es einfach eine ganz andere technologische Basis hatte. Heute müssen wir uns da entsprechend in der Tat darauf gefasst machen, dass wir ein interessantes Angriffsziel sind. Vielleicht nicht das Interessanteste, deswegen liest man in der Zeitung ja auch gar nicht so viel über Cyberattacken, die Chemieunternehmen betreffen und noch weniger erfolgreiche Cyberattacken. Trotzdem dürfen wir uns nicht vertun. Wir sind natürlich da ganz klar bei den verschiedenen Akteuren auch auf dem Schirm. Deswegen muss das Thema strukturiert angegangen werden, systematisch angegangen werden, systematisch auch im Sinne eines qualifizierten Risikomanagement-Ansatzes. Und jetzt haben wir da vielleicht so ein bisschen die Herausforderung. Auch da, glaube ich, sind wir in einer vielleicht etwas Vorzugsrolle im Vergleich zu kleinen Unternehmen. Wie viel packen wir jetzt in Technik rein? Weil da kann man natürlich auch unendlich viele Dinge tun, die manchmal sich dann auch tatsächlich gegen einrichten, wenn man auf einmal sowas denkt wie den Vorfall mit CrowdStrike, ohne das hier weiter vertiefen zu wollen. Aber da die richtige Balance auch zu finden, was ist denn sozusagen da das vernünftige Maß? Da bin ich froh, dass wir bei uns im Unternehmen dieses Thema von Anfang an absolut ernst genommen haben und unsere Fachleute vielleicht an der Stelle tatsächlich ein Stück weit ihrer Zeit voraus waren. Da haben wir eine gute Basis geschaffen. Sowohl im klassischen Office-Netzwerkbereich wie auch jetzt im Produktions-IT-Bereich.
Wenn wir heute in unsere Kundensituation hineinschauen, dann gibt es die komplette Bandbreite. Bleiben wir bei der Begrifflichkeit OT-IT, dass es zum Teil schon zusammengefasst ist. Auf der anderen Seite sehen wir aber viele Unternehmen, die es nach wie vor noch strikt trennen, die Gefahr aus dieser OT-Welt noch gar nicht richtig für sich erkannt haben, geschweige denn abgeschaltet haben. Also wir sehen immer noch alte Windows-Rechner in den Produktionsanlagen mit Fernwartungszugriffe übers Internet, die nicht geschützt sind. Also das sind dann schon krasse Beispiele, wo aber auch organisatorisch einfach getrennte Personen, getrennte Strukturen vorherrschen, die dann in der Verantwortung stehen. Zum Teil die Produktion halt in der Produktionshoheit, die wollen, dass das Zeug halt funktioniert, dass es produziert, und die IT-Landschaft dann halt irgendwo in der klassischen Office-Umgebung und dort in der Struktur halt dann sich wiederfindet. Und da gibt es aus meiner Sicht noch so viel zu tun, die Plattform anders zu bauen, die Produktionsanlagen noch sehr, sehr viel sicherer zu machen, als sie heute sind. Und ein gemeinsames Verständnis und gemeinsame Abwehr dann auch zu schaffen zum Thema Cyberangriffe.
Ja, eine Herausforderung ist sicherlich eine transparente Übersicht, was man an IT-Assets hat in einem Unternehmen, das in 100 Ländern aktiv ist und 32.000 Beschäftigte hat, ist nicht trivial. Und es ist, glaube ich, schlicht und ergreifend unrealistisch zu glauben, dass man jedes einzelne IT-Asset kennt. Es wird da immer eine gewisse Grauzone geben. Irgendwelche, ich nenne es mal Kaffeemaschinen, die auf einmal im WLAN drin hängen. Irgendwelche Beamer. Das sind jetzt mal in Anführungszeichen vielleicht etwas trivialere Beispiele. Das heißt, man hat unbekannte Assets in seinen Netzwerken. Das bedeutet, man muss sich überlegen, wie gehe ich in puncto Endpunkt Kontrolle, Sicherheit vor und wie schaffe ich es, dass es zumindest nicht mehr werden unbekannte, sondern weniger. Und das Gleiche gilt für das Schwachstellenmanagement. Auch das ist, glaube ich, in doch manchen Organisationen nicht klar, wie gefährlich offene Schwachstellen sind. Das heißt, hier gilt ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit. Wir haben ja mit dem BSI auch eine Institution hier in Deutschland, die einem da jede Menge valide, praktische Ratschläge gibt. Und ihr, Thomas, seid da natürlich auch ein guter Ansprechpartner, um sich fit zu machen. Und da kann ich nur sagen, das sollte man nicht unterschätzen. Glücksspiel in Sachen Cybersecurity ist eine echt schlechte Vorgehensweise.
Ja, zu versuchen, jedes einzelne Netzelement zu finden, bis hin zur Kaffeemaschine. Ja, man kann es auch von der anderen Seite angehen und sagen, man geht in die Authentifizierungsthematik hinein, man geht in die Netzsegmentierung hinein. All solche Dinge, damit sich, falls mal irgendwo was passiert, dass es dann nicht auch weitergeht. Genau solche Lösungen diskutieren wir heute mit unseren Kunden, um Komplexität auch rauszunehmen, um es einfacher handeln zu können, um es schneller eindämmen zu können, wenn es dann mal passiert.
Und wir sind ja alle nur Menschen und Menschen machen Fehler, insbesondere wenn sie im Autopilotmodus unterwegs sind. Und damit meine ich jetzt so ein Thema wie Phishing. Auch da darf man sich keine Illusionen hingeben. Selbst der aufmerksamste Mensch wird dann vielleicht doch irgendwann mal zumindest mal klicken. Ob er dann seine Credentials eintippt, das steht noch im anderen Blatt. Aber die neuen technologischen Errungenschaften wie generative künstliche Intelligenz, die machen es natürlich auch üblen Menschen immer leichter, wirklich sehr, sehr smarte Attacken zu fahren. Und das ist schon so ein Uphill-Battle.
Künstliche Intelligenz, ist das einfach nur etwas, was noch hinzukommt, da müssen wir einfach gucken, wie wir damit umgehen, oder ist das tatsächlich dann auch eine ernstzunehmende neue Bedrohung, also neu in Anführungszeichen? Wir reden ja jetzt schon einige Jahre darüber. Wie schätzt ihr das denn
Naja,
ein?
auch da gibt es ja zwei Seiten. Die KI unterstützt sicherlich die Bedrohungslage auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hilft sie natürlich dann auch, die Bedrohungslage besser einzuschätzen und auch dann zu bekämpfen. Also das wirkt für meine Begriffe auf beiden Seiten rein. Und wie immer bei dem Thema, es geht um Geschwindigkeit. Wer hat gerade die Nase vorn in welchem Umfeld? Wir nutzen es und unsere Technologiepartner sicherlich dazu, um diese Sicherheitslücken schneller zu schließen, zu erkennen und zu schließen, in Netzelementen stärker hineinzugehen und dort mit Automatismen, Rekonfigurationsmöglichkeiten, all solche Dinge, um stärker mittels KI in diese Cyberabwehr-Thematik halt hineinzugehen. Aber machen wir uns nichts vor, the Dark Side of Life nutzt es genauso, um die Gegenmaßnahmen, sprich die Angriffe dadurch auch zu steuern. Also es wirkt auf beide Seiten an.
Ja, ich meine, ist ja unstrittig, dass wir schon seit langer, langer Zeit KI nutzen. Also ich denke jetzt mal an Spam-Filterung und dergleichen mehr in unseren E-Mail-Programmen. Das hat sich ja schon bewährt und in der Tat, ohne KI wird man der Dinge gar nicht mehr Herr. Gleichzeitig, in der Tat, sehe ich jetzt schon, dass die eher so unter dem Stichwort auch Social Engineering ausgeführten Kompromittierungsversuche immer ausgeklügelter werden, sodass man das manchmal wirklich unglaublich aufpassen muss, dass man nicht dann doch in die Falle geht. Insbesondere, wenn dann Kommunikation über verschiedene Kanäle, über verschiedene Formate stattfindet, sodass man dann auf einmal dann doch hinters Licht geführt wird. Wenn der Angreifer drin ist, dann wird es halt doof.
Was kann die Digitalisierung in Sachen Fachkräftemangel ausgleichen und was befördert sie denn noch?
Naja, auf der einen Seite reden wir über Fachkräftemangel, auf der anderen Seite reden wir davon, Angst dafür zu haben, dass uns Digitalisierung und KI letztendlich Arbeitsplätze wegnimmt. Wenn man sich aber anschaut, wie viele offene Stellen wir in bestimmten Bereichen und Branchen heute haben, die wir nicht besetzt bekommen, und die werden wir auch zukünftig nicht besetzt bekommen. Und das Thema Babyboomer noch nicht mal wirklich so in den Vordergrund zu stellen, aber dort wird es nochmal einen nächsten Schub geben, was das Thema Fachkräftemangel nochmal verstärkt. Und dann ist es aus meiner Sicht notwendig, auf digitale Plattformen zu setzen, auf KI zu setzen, um Dinge zu automatisieren, um wiederkehrende Aufgaben letztendlich zu erledigen. All solche Dinge. Und ich glaube, da brauchen wir die Scheu nicht davor zu haben, dass uns die KI oder Digitalisierung Arbeitsplätze in Summe wegnimmt. Das wird für den einen oder anderen sicherlich eine Veränderung sein, gar keine Frage. Aber in Summe, glaube ich, lösen wir damit eher das Fachkräftemangelproblem, als dass wir es größer machen.
Ja, das Fachkräfteproblem, das ist natürlich auch für sich genommen ein unglaublich schwieriges Thema, auch aus der Perspektive eines einzelnen Unternehmens überhaupt bewerten zu können. Es ist aber auch schwierig, das volkswirtschaftlich bewerten zu können. Fakt ist jedenfalls, dass jede fünfte Ingenieurin, jeder fünfte Informatiker mittlerweile älter als 55 Jahre ist. Und das sollte uns schon was sagen, dass es sowas wie einen demografischen Wandel gibt. Das ist nun wirklich Fakt und unumstößlich. Gleichzeitig, gerade in der aktuellen Situation, in der sich auch die deutsche Wirtschaft befindet, kann man sehr, sehr schön auf den Seiten des VDI nachlesen. Die Anzahl offener Stellen signifikant runtergegangen und gleichzeitig auch die gemeldeten Arbeitslosenzahlen für Ingenieure tatsächlich und Ingenieurinnen tatsächlich hochgegangen. So viel zum Thema, worüber reden wir hier eigentlich? Und ich glaube, was wir an der Stelle schlicht und ergreifend tun müssen, und zwar jeder für sich zu überlegen, wie kann ich im Endeffekt auch meine Belegschaft fit für die Zukunft machen? Also verjüngen kann ich sie ja nicht, aber ich kann sie schon upskillen und ich kann auch Prozesse, Strukturen, abgestimmte Karriereprogramme schaffen. Ich kann Mentoring-Formate, Lernplattformen einführen. Da hilft die Digitalisierung auch Lücken zu schließen. Aber im Einzelfall, glaube ich, muss man auch fairerweise sagen, wird es immer so sein, dass es für bestimmte spezielle Funktionen einen akuten Mangel gibt. Und das gilt auch wieder durch die Bank. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass im Gartenbau händeringend Leute gesucht werden. Also das kann man wahrscheinlich für jeden Wirtschaftszweig kann man Beispiele finden. Gleichzeitig sind die übergeordneten Zahlen da an der Stelle vielleicht ein bisschen misleading.
Wäre natürlich dann auch ganz interessant zu überlegen, welche Verantwortung die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Akteuren zukommt, Wirtschaft, meinetwegen auch die Hochschulen, private eher oder auch die staatlichen Hochschulen, dass eben diese innovativen Köpfe oder überhaupt willige Köpfe in diesem Land bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch so ein Pull aus dem Ausland ist, dass es im Ausland einfach auch attraktiver ist. Nur so eine Vermutung von mir. Wie seht ihr das
Ja, ich
denn?
glaube, deine Vermutung ist richtig. Mein Blick im Moment ist, dass dass wir eher Leute, kluge Köpfe verlieren, um es mal sehr salopp auszudrücken, und dass wir als Innovationsstandort einfach am Ranking verlieren und dass wir nicht mehr Spitze sind in Europa. Das ist nicht nur ein Thema, was nur die Wirtschaft alleine lösen kann, sondern da gehört die Wirtschaft dazu, da gehört der Staat mit dazu. Wir müssen schaffen, dass wir aus Schulen und Hochschulen mehr Innovationskraft rausbringen, dass wir dort viel früher einsteigen zum Thema Digitalisierung, Innovation. Wie kann ich Innovation fördern? Wie kann ich die Leute hier halten? Wie kann ich als Forschungsstandort auch wieder attraktiver werden und daraus resultieren, wieder mehr Startups generieren, die mehr Ideen dann in Unternehmen hineinbringen. Also dieser ganze Kreislauf, und das geht nur zusammen. Das geht nicht, wenn jetzt sagt eine Branche, okay, ich setze jetzt komplett auf Innovation, aber wenn die Leute aus den Schulen, aus den Hochschulen den Skill-Level gar nicht mehr mitbringen, den man dazu braucht. Also man muss es größer sehen aus meinem Blickfeld.
Ja, ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass es hier wirklich gar nicht so sehr um einzelne Köpfe geht. Das Ganze, so wie der Thomas es gerade gesagt hat, ist nämlich mehr als die Summe seiner Teile, und deswegen gründet letztlich das Erfolgsgeheimnis auch eines Innovationsstandorts wie Deutschland tatsächlich in vielen Punkten. Dazu gehört noch eine vernünftige Infrastruktur. Dazu gehört vor allem Bildung, ganz, ganz entscheidend. Und damit meine ich nicht nur die betriebliche Weiterbildung, sondern in der Tat, es fängt früh an. Dazu gehört auch sowas wie öffentliche Sicherheit, ohne Fragen. Bei aller Kritik, die man bei diesen Punkten anbringen kann, bin ich dennoch optimistisch, weil an der Stelle vielleicht auch sowas wie unsere europäischen Werte, die Achtung von Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das ist eine Währung, auf die wir hier an der Stelle auch bauen können. Und das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen, vielleicht in der Vergangenheit als durchaus attraktivere wahrgenommene Destinationen. Und diese Verlässlichkeit, die damit zum Ausdruck gebracht wird, die müssen wir nur schaffen, in alle Lebensbereiche dann auch runterzubrechen. Wunderkinder, da bin ich fest von überzeugt, die helfen uns gar nicht. Die Wunderkinder, die helfen sich erstmal in erster Linie selbst.
Zum Schluss mal die Frage an euch beide. Welche digitale Disruption hat euch denn so richtig mal vom Hocker gehauen? Was war das, wo ihr gesagt habt, Mensch, das finde ich toll, das kann ich auch wirklich gut gebrauchen?
Ja, ich glaube, es ist natürlich jetzt nicht überraschend, dass wir schon über generative künstliche Intelligenz da an der Stelle reden müssen. Ob das jetzt allerdings wirklich die Rubrik disruptiv ist im Sinne eines echten Mehrwerts, den man mithilfe von generativer künstlicher Intelligenz in den Unternehmen erzeugen kann, da haben wir ja ein großes Fragezeichen dran. Es ist halt schon ein Stück weit so ein Trend. Ich erinnere mich, als wir über immersive Technologien auch im industriellen Kontext geredet haben, das war sowas wie der Heilsbringer. Und die Realität zeigt, so richtig ist das nicht abgehoben. Und ich glaube, das ist das, was so schwierig ist. Wir schielen immer so auf so eine kurzfristige Wirkmächtigkeit von neuen Technologien und sind davon überzeugt, es muss ja hier wirklich sozusagen die Welt revolutionieren kurzfristig. Und dabei vergessen wir aber, wie Dinge eher sich langfristig entfalten. Und da gibt es, glaube ich, einige Beispiele, und fangen wir mal an mit dem Cloud Computing. Kurzfristig war das nicht der Burner, langfristig hingegen schon. Das Thema im B2C, digitales Marketing. Kurzfristig konnten die Leute vielleicht nicht so viel mit anfangen, mittlerweile total im Mainstream angekommen. Ich glaube, auch da brauchen die Dinge ein Stück weit Zeit, was mich natürlich auch in anderer Hinsicht sehr, sehr intensiv beschäftigt, ist das ganze Thema der Quantentechnologien. Da gab es tatsächlich einige Durchbrüche in den letzten 6, 7 Monaten, auch in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen. Wenn ich an die Ausgründung der Uni Siegen Elektron denke, die da im Endeffekt schon auch Riesenfortschritte erzielen konnten, aber auch in der gesamten Forschungslandschaft in Deutschland sind Riesenfortschritte auf dem Gebiet erreicht worden. Kurzfristig wird das natürlich keinen Effekt haben. Aber da bin ich zum Beispiel von überzeugt, dass wir von dem, was wir gerade diskutiert haben, von unseren Standortvorteilen massiv profitieren. Und wenn man sich mal anguckt, wer sich mit Quantentechnologie weltweit auseinandersetzt, dann müssen wir uns gar nicht verstecken. Und da schaffen wir es auch, Talente aus dem Ausland anzuziehen. Und das ist vielleicht so ein Thema, wo man wirklich die Beharrlichkeit braucht, wo man das Durchhaltevermögen braucht, wo man natürlich dann am Ende nicht die kommerzielle Dimension aus den Augen verlieren darf. Das ist uns leider in der Vergangenheit ja an manchen digitalen Baustellen passiert. Da bin ich jedenfalls voller Zuversicht, dass wir hier nach wie vor sehr, sehr gute Bedingungen haben, um Ende Bleibendes zu schaffen.
Kann man denn eigentlich dann sagen, wir Menschen sollten uns für unsere Innovation doch mehr Zeit lassen und nicht immer gleich entweder alles ganz toll finden oder alles gleich totreden?
Und wenn man das Langfristige sich nimmt und es in kleinere Teile packt, hat man auch kurzfristig immer wieder Freude letztendlich am Erfolg. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Motivationseffekt, das Langfristziel nicht aus den Augen zu lassen, aber das nicht als ein großes Ganzes zu sehen, sondern zu unterteilen in einzelne Meilensteine und daran zu arbeiten, diese einzelnen Meilensteine dann auch an Innovationen, an Lösungen oder sonst was zu erreichen.
Ich glaube, wir müssen uns eine gewisse Begeisterungsfreude erhalten, weil nur wenn man begeistert ist, hat man auch Lust, die berühmte Extrameile zu gehen. Zu deinem Punkt, wir in der Chemie sind digital gut aufgestellt. Ich würde mal sagen, ganz so schwarz-weiß kann man so ein Urteil, so leid es mir tut, auch nicht treffen. Ich glaube, es gibt Dinge, da sind wir sehr, sehr gut. Es gibt Dinge, da sind wir sicherlich nicht so besonders gut. Und das sind teilweise, wenn man so will, Trivialitäten wie das Stammdatenmanagement, Prozess, also End-to-End-Prozess, Praktiken und dergleichen mehr. Also mir fallen schon auch viele Dinge ein, wo ich sagen muss, da könnten wir aber tatsächlich noch eine Schippe drauf legen, aber in der Tat, ich glaube, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken und sich an der Stelle auch nicht kirre machen zu lassen, vielleicht von kurzfristigen Trends, das ist, glaube ich, ein guter Rat.
Henrik Hahn, Thomas Klein, herzlichen Dank für dieses wieder mal sehr belebende, interessante Gespräch. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Nachmittag und freue mich vielleicht auf ein zweites baldiges Gespräch. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Danke auch.
Das war Highspeed, der Netzwerk-Podcast von Pandacom. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann hinterlassen Sie gerne eine positive Notiz überall da, wo es Podcasts gibt. Sie können die Redaktion erreichen unter kontakt@pandacom.de. Und wenn Sie auch gerne Gast im Studio sein wollen, sprechen Sie uns an. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen.